Das ist ein bisschen komisch, weil wir haben ja den größten Niedriglohnsektor in Deutschland. Es gibt immer mehr kleine Leute im Land. Warum macht man denn nicht für die Politik? Oder ist es einfach so, weil man weiß, man hat diese kleinen Leute geschaffen durch die eigene Politik, dass man sich einfach von denen abwendet?
Das Letzte glaube ich nicht. Das Letzte glaube ich ist, wenn man sich von denen abwendet, ist es unbewusst. Dann guckt man zurück und sagt, ach Gott, ja. Es gibt ja Leute, die fahren 50 Jahre unfallfrei, aber sehen nicht die Unfälle, die hinter sich verursachen. Ne? Und so kann das ja auch vielleicht bei der SPD sein. Die geht immer voran und ach, noch einen Schritt nach vorn und ja Gott, wer bleibt denn da hinter uns zurück? Und es gibt ja Leute in der Linken, die sagen, wir haben jetzt ein Problem, wir müssen mal definieren, was links ist. Während andere wie Frau Wagenknecht immer sagen, ja, es liegt ja nicht an uns, sondern liegt an der Sozialdemokratie. Die muss sich mal links, die muss mal richtige sozialdemokratische Politik machen. So wie der Corbyn. Aber wenn die SPD in Deutschland so eine Politik machen wie die Corbyn, dann ist die Linke überflüssig. Ja, das bedenkt sie wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist das aber ein Grund, weshalb sie jetzt die Sammlungsbewegung à la Mélenchon machen wollte. Aber die Trotzkisten haben sie doch in der Linken schon. Wenn für uns der Klassenkonflikt irrelevant ist, wenn es darum geht, die Klassen zu versöhnen, wenn daraus geht, den Kapitalismus nicht mehr abzuschaffen, sondern ihn verträglich zu machen, bei auch gewissem Profit halt für die von uns Vertretenen, dann landet man irgendwann dabei zu sagen, sollen die Leute jetzt 60 Zentimeter Bildschirme oder 100 Zentimeter Bildschirme, Flachbildschirme haben? Was ist für den einen oder anderen besser?
So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sitzen in Berlin. Wir sitzen mal wieder im Ortsrat. Und wer bist du?
Gero Neugebauer, Politikwissenschaftler, Rentner und SPD-Experte. Zumindest gelte ich als solcher.
Weil du jetzt ein Rentner bist oder Politikwissenschaftler?
Weil ich Politikwissenschaftler bin und als Rentner mehr Zeit hatte, mich um die SPD zu kümmern, als zu der Zeit, als ich noch aktiv in der Uni war.
Ja. Jetzt hast du einen roten Schal, dann bist du auch SPD-Mitglied.
Ich bin auch SPD-Mitglied, seit knapp 50 Jahren, aber nicht so besonders beliebt. Habe eigentlich auch keine SPD-Karriere gemacht, sondern nur Gewerkschaftsarbeit.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Warum bist du nicht beliebt?
Weil ich nicht bekannt bin.
Das eine bedingt das andere.
Das eine bedingt das andere, weil wenn du beliebt bist, bist du voraussichtlich bekannt, weil wenn du bekannt bist, haben manche die Hoffnung, sich an dich zu hängen und sagen, ach guck mal, vielleicht könnte ich in den Windschatten was werden und das kann ich alles nicht bieten. Also ich bin in keinem Netzwerk, um das mal auf den harten Kern zurückzuführen und insofern relativiert sich das alles mit der Mitgliedschaft.
Jetzt ist ja 2018 50 Jahre die 68er-Bewegung. Wenn du sagst, du bist seit 50 Jahren in der SPD, bist du in der 68er-Zeit in die SPD eingetreten?
Ich bin in der 68er-Zeit eingetreten, 1. Juni, aber ich bin eigentlich 65er. Meine Politisierung beginnt 65, als damals der Rektor der Universität Hahn dem Erich Kubi nicht erlauben wollte, zum 20. Jahrestag Ende des Weltkriegs aufzutreten und zu lesen. Und dann haben wir uns ein bisschen, heute würde man sagen, radikalisiert, empört, protestiert, das OSI besetzt, zugemacht. Manche Professoren haben sich gefreut, da konnten sie zum Tennis spielen gehen. Andere haben gesagt, Mann, was ist das denn, das kennen wir doch von den Nazis her. Und ja, in der Bandbreite bewegte sich damals so die Diskussion. Insofern bin ich aber 65er und 68er. Na gut, da war ich eher Mitläufer.
Warum bist du in die SPD eingetreten? Gab es da nicht eine andere Möglichkeit? Nee,
viele in der Zeit sind komischerweise in die FDP eingetreten, manche in die CDU. Ich bin in die SPD eingetreten, weil ich A, familiäre Beziehungen hatte zu Sozialdemokraten, B, weil mir der Aspekt Gerechtigkeit damals der wichtigste erschien. Das war eine Zeit, da war ich schon beim Bund gewesen. Ich hatte schon beim Bund Vertretungsarbeit gemacht und da hatte ich gemerkt, dass es in vielen Bereichen darauf ankommt, Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Und der letzte Aspekt war der, dass ich einen Kumpan hatte, der hat gesagt, tritt mal ein in Berlin, da wirst du sehen, was hier passiert. In Berlin machten sie damals Aufnahmegespräche. Du musstest hingehen, dann fragten sie dich, nicht kennst du Karl Marx, möglicherweise sogar persönlich, sondern wo man denn dann steht, was man davon hält. Und da dachte ich, nee, also danke. Ich beschäftigte mich in der Uni auch mit DDR und so eine Fahnen wurden wegen Prüfungsverfahren, Kandidatenstatus, Bürgschaften, halte ich nicht für richtig. Da bin ich nach Nordrhein-Westfalen gegangen, kannte jemanden in Duisburg und so bin ich in Duisburg eingetreten.
Ist deine SPD immer noch dieselbe wie vor 50 Jahren? Jetzt bleiben wir mal programmatisch.
Ja, sonst hätte ich gesagt, altersmäßig immer noch, ja, in manchen Bereichen. Programmatisch nein, längst passé. 59 war Das Godesberger Programm verabschiedet worden. Die Zeit danach war geprägt vor allen Dingen durch die Politik von Willy Brandt. Als ich eingetreten bin, war eher die Frage Aufbruch. Was ist denn eigentlich noch da, was sozusagen die ganze demokratische Entwicklung in der Bundesrepublik hemmt? Das war externe Bedingungen, war die Frage Verhältnis zu den USA, aufgehängt am Vietnamkrieg. Das andere war Verhältnis zu den Autoritäten des Naziregimes. Da konnte man sehr unterschiedlich sagen, ob man nun in die Justiz reinguckte oder auch in die Universitäten reinguckte, sah, wer hatte denn da noch überlebt. In Politikwissenschaften war es kaum, also eigentlich nicht, weil es dieses Fach nicht gegeben hat. Bei Juristen gab es schon diesen oder jenen, dem man vielleicht näher unterstellen konnte. Und der andere Aspekt war einfach, so sagte, nee, jetzt stinkt. Es ist, überall bewegt sich was, hier soll sich nichts bewegen und das kann man nicht aushalten. Insofern gab es genügend Gründe und jeder hat dann seinen eigenen gehabt, das zu machen. Und für manche war es halt nur so, dass er endlich entflohen war, entweder der westdeutschen Wehrgesetzgebung oder dem Elternhaus und dann Hand in Hand hier mit seinem Mädchen an der Uni rumlaufen konnte, sich freute, weil das endlich nur möglich war, was er auf dem Oberschulhof nicht machen konnte.
Kommen wir nochmal ganz kurz zu dir. Was hast du denn, wie hast du dich denn jetzt die letzten 50 Jahre entwickelt beruflich, wenn du sagst, bist ja so ein einfaches SPD-Mitglied gewesen, was hast du denn gemacht?
Ich habe angefangen in Hamburg zu studieren, bin dann nach Berlin gekommen, weil man in Berlin Examen machen konnte. Noch vor dem Examen bin ich Hilfsbremser geworden. Das waren studentische Hilfskräfte, die arbeiteten für Archive oder für Professuren. Danach habe ich mein Examen gemacht, 69, und bin weiterhin sozusagen als erst einmal ja, Hilfskraft beschäftigt worden. Anfang der 74er Jahre habe ich mich gewerkschaftlich organisiert in einer Liste, die man heute auch, naja, damals nannte man sie auch schon Spalterliste. Uns gefiel die gewerkschaftliche Vertretungsart nicht. Das war zu viel Anpassung an die Betriebsbedingungen, zu wenig Widerstand und zu wenig Gegenrede, auch gegen das, was ablief.
Das war damals schon so?
Das war damals schon so, ja. Das war damals schon so. Und wir stellten dann, ohne sie so zu nennen, eine alternative Liste auf. Die wurde erfolgreich gewählt. Ich kam in den Personalrat, war eine Zeit lang im Personalrat, machte dann Hochschulpolitik. Und, als Mitglied der damals der ÖTV. Und so war es auf der einen Seite. Ich wurde dann, nachdem ich fertig war mit der Personalratsarbeit und eine Zeit lang ein paar Monate arbeitslos, bin ich dann wissenschaftlicher Angestellter geworden. Und das blieb ich dann auch bis September 2006, da wurde ich dann 65 Jahre alt und 65 Jahre alt verendet und dann scheidet man ja aus dem öffentlichen Dienst. Und also ich habe mich nicht habilitiert, ich bin kein Professor geworden.
Wolltest du das nicht?
Meine Mutter hätte sehr gefreut, ja, aber ich wollte es nicht, nein.
Warum?
Da hatte ich zu dem Zeitpunkt, wo das möglich gewesen wäre, relativ leicht so eine Habilarbeit zu schreiben. Ich hatte schon ein Manuskript von 800 Seiten, das fand ich aber dann langweilig. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt gesagt, nee, ich mache lieber hochschulpolitische Arbeit, das interessierte mich mehr. Und dann habe ich gedacht, was soll ich dann auch? Ich sah die ganzen Kollegen, die habilitiert waren und dann nicht berufen wurden. Die saßen dann mit 40, 42 Jahren da, hatten ein Haus, hatten eine Wohnung gekauft, hatten eine Frau und ein oder zwei Kinder und dann waren sie am Ende ihrer Karrieren angelangt. Und das war für mich nichts. Da habe ich gesagt, okay, dann machst du lieber Angestellter, zumal die Universität seinerzeit ohnehin die Insel der Seelien war. Also da gab es kein Problem, dass man auf irgendjemanden Rücksicht nehmen musste. Du hast entweder die Veranstaltung, die du machen solltest, oder du hattest die Öffnungszeiten von Archiven oder deine Besprechungszeiten und ansonsten warst du relativ frei. Und diese Situation konnte man ausnutzen, indem man publizierte, indem man Vorträge hielt, Studenten oder eben Informationen für die Medien aufbereitete. Also es gab eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Und ich saß in einem Forschungsinstitut. Das hieß, wir sammelten Material, wir werteten sie aus, diese Zeitschriften und die anderen Materialien. Wir machten sie zugänglich für Studierende, für Hochschullehrer, für die Öffentlichkeit, soweit sich dafür interessierte. Ja, und das reichte dann auch. Da war genug dann zu machen.
Ja. Wozu hast du denn geforscht?
Ich nehme nur einen Schluck.
Ja.
Zur DDR. Das hatte ein bisschen was zu tun damit, dass ich bis 1957 selbst in der DDR gelebt hatte. Allerdings war ich in die DDR gekommen am Ende des Krieges, auf der Flucht der damaligen. Also ich komme aus den sogenannten zeitweilig deutsch besetzten polnischen Westgebieten. Der Gegend von Posen und aus familiären Gründen sind wir dann erstmal im Ostharz hängen geblieben. Ich habe bis 1957 zuletzt die Schule in Quedlinburg besucht und dann ist, weil der Rest der Familie schon im Bundesgebiet war, Dann sind mein Bruder und ich auch noch gegangen und da waren wir ändern. Ich hatte noch Beziehungen. Ich konnte Russisch. Es gab da Quellen, die sollten auf Russisch ausgewertet werden. Und der Hochschullehrer suchte jemanden, der sozusagen geeignet war, ihm Quellen auszuwählen und dem er nicht jede Abkürzung erklären musste. Naja, das konnte ich. Also fing ich an, in DDR-Gebiet zu arbeiten. Mein Gebiet war vor allen Dingen Staatsapparat, Partei, Militär, Massenorganisationen und Gewerkschaften vor allen Dingen. Und da gab es genügend zu tun. Einmal im Jahr hast du dann einen Besuch von irgendeiner Tagung gehabt, bist dann hingefahren, hast ein Referat gehalten oder zugehört, wie andere Referate gehalten haben, hast was publiziert, vor allen Dingen für so eine Art Handbuch, Lexikon. Und du konntest, wenn du wolltest, da auch versuchen, zum Beispiel, habe das dann auch gemacht, zu promovieren mit dem DDR-Thema und dann doch vielleicht irgendwo anders einen besser bezahlten Job zu kriegen. Nur wer zu seiner Zeit aus West-Berlin wegging, der war doof. Ja, konnte man gar nicht anders sagen. Also in den 70er, 80er Jahren ging man nicht aus West-Berlin weg, selbst wenn dann manches vielleicht anödete. Aber das war eine Zeit, wo man sagen konnte, hier kannst du dich entfalten. Ja? Und manche von den Kolleginnen und Kollegen haben dann gesagt, okay, wir haben jetzt nach 1989, 90 neue Zeiten. Für mich bedeutet der Wegfall des Forschungsgegenstands, der Wegfall des Arbeitsgebiets. Ich kam in einen neuen Bereich, durfte mir aber noch aussuchen, was ich machte. Und habe gesagt, okay, da ich während der Umbruchzeit genügend Leute kennengelernt hatte, die jetzt unter den SPD-Gründern waren und die SPD mit aufgebaut haben. Und durch die, sagen wir mal, politischen Beziehungen, die schon in West-Berlin bestanden, zu Ost-Berliner Einrichtungen und Leuten, gesagt habe, gut, dann kümmere ich mich jetzt um die ostdeutschen Parteien, insbesondere um die Nachfolgepartei der SED. Das war ja sozusagen die Fortsetzung meines alten Forschungsgebietes, wenn auch in der Regel neue Leute auftraten und eben um die Sozialdemokratie. Ja, und dann bin ich auf dieser Spur gefahren und geblieben mit Lehrveranstaltungen, mit Publikationen, mit Vorträgen und ähnlichen Sachen mehr. Gut, also ein richtiger Fachidiot.
Bevor wir zu der heutigen SPD und den Linken und, keine Ahnung, Sammelbewegungen kommen, hast du denn das Ende der SPD voraussehen können durch deine Arbeit oder warst du denn genauso überrascht wie die meisten Ost- und Westdeutschen?
Ich hatte Kontakte in die SED, aber nicht zu leitenden Führungsleuten, sondern eher zu Mitgliedern oder so auf dem ehrenamtlichen Sektor. Wir waren alle der übereinstimmenden Auffassung, dass es nicht so weitergehen könnte, dass eine Öffnung stattfinden müsste. Wir haben aber nicht gedacht, dass es zusammenbricht. Das schnelle Verschwinden der sowjetischen Unterstützung, die Irritation, die diese alten Herren hatten, die ja in Zeiten sozialisiert worden sind, wo sie sich den Gegner immer noch auch konkret jetzt in der Form der Bundesrepublik vorstellten, die erlaubten es wiederum nicht, dass innen Leute sozusagen anfingen, wirklich so weit Organisationen zu betreiben, dass man sagte, da gibt es innerhalb der Partei eine Gegenbewegung. Es gab ja mal einzelne Leute, bekannteste beispielsweise Barrow, die dann Papiere schrieben, aber die blieben auch relativ allein. Oder hier eine Gruppe an der Humboldt-Universität, 89, die sprachen alle von Reform. Das heißt, die sagten, das System kann sich reformieren, das muss nicht verschwinden. Und die sagten, es muss verschwinden, trafen auch auf nicht so viel Verständnis, weil auch in der Bevölkerung das Bild vom Westen das eins war, wo man auf der einen Seite materiell besser leben konnte, andererseits aber so bestimmte Risiken bestanden, die jeder für sich persönlich ausgeschlossen hat. Deshalb waren viele überrascht, als sie beispielsweise arbeitslos wurden. Aber und man verglich sich sehr häufig mit Polen und wollte eigentlich nicht so sehr wie die Westdeutschen sein, sondern eher wie die Skandinavier leben. Also das war für viele angenehmer. Nur unterm Strich, ich habe keinen gekannt, der gesagt hatte, übermorgen bricht zusammen. Ich habe manche gekannt, die gesagt haben, das kann sich nicht so halten, aber wir haben eine Chance, das zu ändern. Und wir werden es auch in einer bestimmten Art und Weise ändern und dann wird es weiter überleben. Also neue Form von Sozialismus, demokratischer Sozialismus, aber keine Arbeiter- und Bauernmacht und keine parlamentarisch-bürgerliche Demokratie wie im Westen. Ja? Das war, zwischen den beiden Polen sollte was Neues entstehen.
Was du denn, als es dann quasi die Wende gab, nach dem November 89, war ja die Frage, okay, Erneuerung der DDR oder Wiedervereinigung. Da gab es auch viele Stimmen, auch bei der SPD, hier Lafontaine und so weiter, die haben ja gewarnt. Die haben gesagt, ja, das ist keine gute Idee. Auf welcher Seite warst du da?
Ich war in einem Kreis von Leuten, die gesagt hatten, wir schaffen das hier, ein alternatives Modell zu entrichten. Und da ich ja nun in meiner politischen Biografie auch schon einige Zweifel gehabt hatte an dem System Bundesrepublik und an seinen Möglichkeiten, sich zu reformieren, dachte ich, naja, warum eigentlich nicht? Im Hinterkopf Sicherheitssituation, wir haben gefestigte Sicherheitssysteme, Bündnissysteme und ähnliche Sachen mehr. Regime sind stabil. Und wenn selbst der Bundeskanzler Kohl Ende November 89 noch sagt, da haben wir den 10-Punkte-Plan und dann gehen wir über die Konföderation, dann sieht man zu, wie sich das entwickelt. Also war meine Orientierung eher zu sagen, nee, das hält erstmal. Das brach dann allerdings schon relativ schnell zusammen, als im Dezember, wenn wir die Demonstrationen auftauchten, nach dem Motto, also wir wollen doch die Einheit, aber eher so, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Einer dieser berühmten Slogan. Dann die Rückkehrer oder die, besser gesagt, die Menschen, die einfach die DDR verließen und sagten, komme ich nicht wieder zurück, ich habe keine Hoffnung, dass sich da was ändert. Und dann Januar, die eindeutige Haltung in Moskau oder in der Sowjetunion, tut mir leid, Leute, wir lassen euch fallen, wir haben kein Interesse an euch mehr. Wir können euch nicht garantieren, dass ihr weiter existiert, seht mal zu, wie ihr klarkommt. Als dann auch von DDR-Seite her, damals von Modrow gesagt wurde, naja, dann müssen wir aber zusehen, wie wir mit den Westdeutschen ins Gespräch kommen. Und das ist der Moment gewesen, von dem man heute sagt, da hat dann Helmut Kohl den Mantel der Geschichte ergriffen, sich mit Gorbatschow getroffen und dann vereinbart, also es gibt weder Konföderation noch Föderation, sondern wir gehen auf eine Einheit zu. Und dann folgten alle anderen Schritte, die sich daraus ergaben, zum Beispiel, dass man gesagt hat, okay, wir veranstalten Wahlen, März 1980, im März jedenfalls. Ja. Dann ein neues Parlament mit einer demokratischen Legitimation. Danach neue Regierung, auch eine große Koalition, CDU, demokratische Aufbruch drin, und dann Frau Merkel und SPD. Und auf diese Art und Weise, ja, wo, dann gab es Vertrag Wirtschafts-Währungsunion, Einführung der DDR, der D-Mark in der DDR. Und in der Folge, so entweder nach dem Motto, rette sich, wer kann. Betriebsdirektoren, die sagten, oh, wie bringen wir unseren Betrieb unter? Leute, die sagten, Mann, Gott, jetzt hau ich ab, bevor ich Chance habe. Andere, die sagten, oh, ich tausche schnell noch Geld um. Also es ist ein Chaos, bis dann eben im Oktober Länderwahlen waren dann und die DDR, Länder der Bundesrepublik beitraten. Ja, und dann hatten wir im Dezember die ersten Bundestagswahlen und da zeigte sich dann das, was an reformerischen Impulsen in der DDR vorhanden waren und das schon bei der Volkskammerwahl im März, Bürgerbewegung beispielsweise, nicht genügend Unterstützung aus der Bevölkerung hatte. Das fand diese Unterstützung dann auch nicht auf der gesamtdeutschen Ebene. Die Grünen sind ja 1990 beispielsweise, die westdeutschen Grünen, gar nicht im Bundestag gekommen, weil sie bei 4,9% hängen blieben. Und wenn wir nicht ein gespaltenes Wahlgebiet hatten, wo 5% auf beiden Seiten gegolten hätten, dann wären nicht mal die ostdeutsche Bürgerbewegten ins Parlament gekommen. So waren die wenigsten drin als ein Anker bis dann. Und die haben ja auch erst noch fusioniert 93 mit den Grünen, während die anderen Parteien alle im Laufe des Jahres 1990 bereits ihre Bündnisse geschlossen haben. Wahlbündnisse oder dann Parteiverschmelzung. Also insofern ist das alles Holter die Polter passiert. Und insofern ist von dem, was in der DDR an emanzipatorischen politischen Überlegungen war, also auf diesem weder die bürgerlich-parlamentarische Republik noch den Arbeiter-Bauernstand sehr schnell beerdigt worden. Was auch dazu geführt hat, dass in den Parteien manche Leute dann eben verschwunden sind und gesagt haben, nee, mache ich nicht mehr mit, interessiert mich nicht und geht raus. Ne?
Das DDR-System ist zusammengebrochen, du hast ja gerade das System der Bundesrepublik angesprochen. Wie stabil ist das denn? Also jetzt heutzutage. Stehen wir auch schon vor Zusammenbruch oder sind wir so stabil wie nie?
Wir haben von 80% der Befragten bei Umfragen die Aussage, ach, wir leben eigentlich ganz gut, uns geht's gut, die Situation ist stabil. Und wenn man das Mikrofon zumacht, dann sagen weiter 80%, naja, eigentlich weiß ich ja gar nicht, was hinter der nächsten Ecke auf mich lauert. Herausforderung der Globalisierung, das wird nicht immer so genannt. Da passieren zu viele Dinge, von denen ich nicht weiß, ob die Auswirkungen haben werden auf meine Lebenssituation, auf meine Arbeitsverhältnisse, auf die Chancen meiner Kinder oder Enkelkinder, auf meine Identität. Was bedeutet das denn eigentlich, wenn jetzt permanent Flüchtlinge kommen? Das heißt, wir haben eine Situation, in der die Zweifel an einer soliden Fortdauer der gegenwärtigen Verhältnisse zunehmen, in der einige Leute sagen, Globalisierung, komm her, nehme ich doch glatt bei meinem Bildungsstand, bei meiner Ausbildung, meinen Fremdsprachenkenntnissen, bin gereist, also was soll ich damit? Mehr Jugendliche als Ältere, während bei Älteren eher so die Furcht ist, was passiert mit mir eigentlich? Kann ich meinen Status halten? Habe ich überhaupt noch Chancen aufzusteigen? Was passiert, wenn ich mich auf den Niedriglohnjobmarkt mit anderen umschlagen muss, die von draußen kommen? Was ist mit preiswerten Wohnungen, ähnlichem mehr? Wobei preiswerte Wohnungen ja heute schon wirklich relativ ist, was preiswert heißt. Und da gibt es sehr unterschiedliche Ängste. Und Wahlgebiet Ost oder in den ostdeutschen Ländern ist immer noch dann bei einem Teil der Menschen die Vorstellung da, ja, man hat uns ja gesagt, wenn wir Bürger der Bundesrepublik werden, dann haben wir gleiche Rechten, gleiche Pflichten, aber gleiche Rechte auch. Die Gleichheit, die uns versprochen wird, ist aber nicht eingetreten. Unsere Lebensverhältnisse sind entweder schlechter, Bezahlung schlechter oder Akzeptanz unserer Lebensweise fehlt. Und manche kommen dann dazu zu sagen, ja, okay, das führen wir zurück, dass es die Bedrohung von außen gibt. Fremdenhass entwickelt sich, Fremdenfeindlichkeit. Bei anderen sagen, naja, das liegt ja daran, dass die politischen Eliten nicht der Meinung sind, oder der Meinung sind, jetzt haben sie genug reingegeben, die sollen mal sehen, wie sie klarkommen. Und dass bei uns keine großen Konzerne sitzen, dass wir forschungsmäßig unterentwickelt sind, dass bei uns der Weg zu großen Bahnhöfen, wo ICEs halten, weiter ist als vergleichbar in der Bundesrepublik West. Jeder kann da seine Argumente finden. Das führt dazu, dass es eben relativ viel Unzufriedene gibt. Früher konnte die PDS als Vorläuferin der Partei Die Linke die sammeln. Heute sammeln die sich entweder im Nichtwählerlager oder bei der AfD. Das heißt, wir haben auch eine Entwicklung im Parteiensystem, wo man sagen könnte, gut, wenn wir akzeptieren, wir hätten zwei Flügel, dann haben wir in dem ostdeutschen Flügel eine geringe Rolle der SPD und eine starke Rolle der AfD. Vergleichbar ist es im westlichen Bereich nicht. Aber das heißt, es gibt eine Instabilität im Parteiensystem, es gibt eine Instabilität in den Gefühlen vieler Leute über ihre Zukunft und es gibt in der Perspektive möglicherweise auch vor dem Hintergrund, dass ökonomische Verhältnisse lange gut gehen können, aber nicht notwendigerweise dauernd gut gehen können, die Furcht, dass die wirtschaftliche Entwicklung und damit auch die soziale Entwicklung nicht so verlaufen wird, wie es in der Gegenwart ist. Ja, und dann entstehen bestimmte Befürchtungen, die sich halt dann unter anderem auch ausdrücken. Ja, darin, dass manche Parteien dann Zulauf gewinnen und manche, wie die SPD, an Zulauf verlieren, weil sie nicht in der Lage sind, politische Konzepte vorzulegen, die als Alternativen beispielsweise politische Angebote enthalten, wie denn unter zukünftigen Bedingungen Gerechtigkeit, soziale Sicherheit und auch Identität gewahrt werden kann, mit welchen Personen man antritt, welche politischen alternativen Angebote man macht, welche Machtperspektive man auch Hinsicht auf ein anderes Lager entwirft, dass man sagt, okay, vielleicht schaffen wir es ja wieder mal, das sogenannte linke Lager zu animieren. Also das, ja, das reicht bis in diese Zeit, in diesen Moment hinein.
Über das linke Lager können wir vielleicht noch sprechen. Ja, wir sind jetzt einen Tag, nachdem der neue große Koalitionsvertrag vorgestellt wurde. Du hast ja die SED angesprochen, weil die Einheitspartei Deutschlands, haben wir eigentlich nicht jetzt gestern wieder einen Fusionsvertrag vorgelegt bekommen? Also SPD und CDU als Einheitsparteien.
Also Fusionsvertrag finde ich gut. Den Brief habe ich noch nicht gehört, aber er passt irgendwie. Tatsächlich ist es ja so, dass die Parteien sehr nah aneinander gerückt sind. Und die Scherze, die gemacht werden, Frau Merkel könnte ja einen Antrag stellen, eine SPD überzutreten. Kann man umkehren, Herr Gabriel könnte auch einen Antrag stellen, in die CDU einzutreten. So viele Differenzen sind da nicht mehr. Und nicht nur, was man auch visuell gesehen hat, wie man eng aneinander rücken, sondern dass bei diesen Verhandlungen ja schon um bestimmte Kleinigkeiten gerungen worden ist, um sich als Alternative darzustellen, zeigt ja, wie nah sie sich eigentlich gewesen sind. Also was hier, da ja aber die Fusion nicht stattfindet, es gibt einige Flügel in der Union, die sich bei der Sozialdemokratie nicht wiederfinden oder nur sozusagen so schwach, dass vielleicht nur aus einer Feder bestehen. Und umgekehrt gibt es Ideen und Vorschläge und Personen in der Sozialdemokratie, die sich bei den Christdemokraten überhaupt nicht wohlfühlen würden und bei der CSU erst recht nicht. Mal abgesehen von Sozialinteressierten, die könnten komischerweise in der CSU und auch vielleicht beim Arbeitnehmerflügel der CDU eine Heimat finden. Allerdings sind das beides Gruppierungen, die gerade in Wahlzeiten immer versuchen, Stroh zu Gold zu dreschen, um halt zu sagen, oh, guck mal, das haben wir auch alles bei uns im Programm, da braucht ihr nicht die SPD zu wählen, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht und so. Und die Gewerkschaften sind ganz irritiert, wenn sie feststellen, dass mehr als die Hälfte der Gewerkschafter schon gar nicht mehr CDU oder SPD wählen, sondern andere Parteien. Ne? Also das löst sich alles wieder auf. Gut, aber
haben wir da Einheitspartei? Faktisch nein, aber
Wir haben eine Parteienlandschaft mit einer starken Mittelfraktion, die sich heute noch CDU und SPD nennen. Dann beide haben Flügel, der eine auf der linken Seite Linke und auf der anderen Seite CSU. Und dann haben wir Parteien, die Grünen, Entschuldigung, das ist nicht Linke. Und dann haben wir Parteien, die außerhalb dieser sind, das ist AfD auf der rechten Seite, die halt die mangelnde Integrationsfähigkeit der bürgerlichen Parteien demonstriert. Und wir haben auf der linken Seite die Linke, die aber in sich zurzeit auch etwas, so stark mit sich selbst beschäftigt ist, dass man sich fragt, womit sie eigentlich beschäftigt ist. Also zumindest was andere Dinge angeht. Ja.
Warum fusionieren die nicht? Also wenn die meisten in der CDU und die meisten in der SPD doch auch bei der jeweils anderen Partei sein könnten? Ich meine, beide Parteien schrumpfen?
Es geht hier gar nicht um Fusionieren, es geht dann höchstens darum, dass die SPD um Aufnahme bei der CDU bitten könnte. Wir haben eine Entwicklung im Parteiensystem Deutschlands, da haben wir eine Dominanz der Union. Es gibt so eine sogenannte strukturelle Asymmetrie. Dreimal ist sie durchbrochen worden durch Wahlerfolge der SPD 1972, 1998, ja, und dann 2002 nochmal, aber ganz knapp. Aber wenn man sagt, mit wirklich politischen Umbrüchen, dann ist es der 72er Wahlsieg von Brandt und der 78er Wahlsieg von Schröder, an die sich auch politische Projekte geknüpft haben, damals Entspannungspolitik, langfristig auch gesehen, andere Sicherheitskonstruktionen in Europa ohne Wiedervereinigung und bei Schröder eben die Anpassung der SPD an die Bedürfnisse der, dann nennen wir es mal, kapitalistischen Entwicklung. Das heißt, die Beseitigung bestimmter Vorbehalte, die noch bestanden haben, was Finanzierungssozialstand oder Ähnliches angeht oder Regulierung auf dem Arbeitsmarkt oder Steuerpolitik. Beides mit Langzeitwirkungen, die aber zuerst der Sozialdemokratie zugute gekommen sind und zum zweiten Mal der klassischen Sozialdemokratie nicht mehr. Nur, in den letzten 15 Jahren kann man sehen, dass die Sozialdemokratie, die früher in einigen gesellschaftlichen Gruppen stärkste Partei war, zum Beispiel bei den Arbeitnehmern oder in bestimmten Kreisen Arbeitnehmern oder auch im Bildungsbürgertum, diese Position längst verloren hat. Sie hat sie entweder verloren an die CDU oder sie hat sie an die Grünen verloren oder auch im bestimmten Bereich von sozusagen intellektuellen Anhänger, was man Bildungseliten nennt, an die Linke. Und zwar an die neue Linke, nicht an die alte, an die neue Linke. Und das heißt, die Parität ist überhaupt nicht mehr so, dass man sagen kann, hier trifft sich 50-50%. Das Wahlergebnis sagt ja auch schon 30-20%, grob formuliert. Und wenn man die Verteilung der Ressourcen im Land anguckt, könnte man sagen, oh ja, okay, guck mal an, wie viele sozialdemokratische Ministerpräsidenten es gibt. Mehr als CDU-Ministerpräsidenten. Da ist irgendwie noch eine Parität vorhanden. Aber wenn man im Bund guckt und sieht, wie die Stimmen verteilt werden, dann muss man sagen, wir haben seit der Bundestagswahl 2013 einen Gang nach rechts. Damals hatten wir auch eine leichte nominelle Mehrheit für Rot-Rot-Grün. Die ist seitdem verschwunden, nie wieder aufgetaucht. Es gab eine Landtagswahl, nämlich die letzte Landtagswahl in Niedersachsen, bei der es eine Mehrheit gab für eine sozialdemokratische Partei. Aber die Koalition, die formiert wurde, war dann wieder eine große Koalition. Das heißt, da ist auf dieser Ebene passiert diese Fusion permanent. Und weil die Differenzen so gering sind und weil auch das Bemühen der Sozialdemokratie in den letzten Jahren gering war, sich als Alternative zur Union darzustellen, haben wir eine Situation, wo man sagen kann, die sehen sich eigentlich in vielen so ähnlich. Manche prüfen dann Programm und sagen, also 70% sind fast identisch, andere kommen zu Ergebnis 50%. Ich bin eher in einer 70% Theorie. Und warum schmeißen die nicht zusammen? Naja, möglicherweise, weil sie sich nicht da einigen können, wer dann welche Position einnimmt. Oder möglicherweise, weil dann doch Reste aufstehen, wie gegenwärtig bei den Jusos oder bei den demokratischen Linken oder auch in der CDU, aber lange nicht so vehement, die dann sagen, nein, wir haben ja eine Identität, was man dann heute gerne als Markenkern kennzeichnet. Und die Identität besteht eben daraus, dass wir eine konservative Wurzel sind. Ja gut, dann kommt Frau Merkel und sagt, ja, ich bin mal sozial, mal liberal, mal konservativ. Christlich hat sie noch nicht erwähnt. Und bei der Sozialdemokratie stehen dann manche Leute auf und sagen, ja, wir haben aber das und jenes vor. Und wenn du dir anschaust, wie wirksam das ist, wo sind die Leute vertreten, in welchen Positionen, im Präsidium, im Parteivorstand, welche Funktionen haben die Institute, die so am Rand gegründet werden, um Crossover-Projekte zu machen, also Fühler in die anderen Linken reinzustecken, Brückenköpfe zu bilden. Dann sagst du, es ist kläglich, ja, es ist kärglich. Also in den Medien sind die Abweicher stets stärker als in Wirklichkeit in der Partei. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Medien da über Berichtenswertes berichten müssen. Was sollen sie über Langeweile berichten? Das interessiert ja nicht so sehr, oder komplizierte inhaltliche Fragen. Und insofern denke ich mir, sind die Kerne relativ weit identisch. Aber es wird noch nicht diese große Volkspartei geben. Höchstens ein paar Abspaltungsprozesse. Wenn jetzt die CSU sagt, wir brauchen sowas wie eine konservative Revolution, deutet sich eine Spaltung im Parteiensystem an. Dann, wenn die SPD sagt, wir nehmen das als Chance, um uns links stärker zu profilieren. Wir sehen, dass die Linke zurzeit Schwierigkeiten hat, sich über beispielsweise Flüchtlingsfrage einig zu werden, sich zu identifizieren. Es gibt ja Leute in der Linken, die sagen, wir haben jetzt ein Problem, wir müssen mal definieren, was links ist. Während andere wie Frau Wagenknecht immer sagen, ja, es liegt ja nicht an uns, sondern liegt an der Sozialdemokratie. Die muss mal richtige sozialdemokratische Politik machen. So wie der Corbyn. Aber wenn die SPD in Deutschland so eine Politik machen würde wie Corbyn, dann ist die Linke überflüssig. Ja, das bedenkt sie wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist das aber ein Grund, weshalb sie jetzt die Sammlungsbewegung à la Mélenchon machen wollte. Aber die Trotzkisten haben sie doch in der Linken schon. Also, verstehe ich nicht. Insofern ist die Linke natürlich auch eine kleine Sammlungsbewegung. Daher sind ehemalige linke Gewerkschafter, linke Sozialdemokraten, linke Grüne, umherschweifende Haschrebellen und weiß der Teufel alles drin. Ne? Also und Seminaristen, na natürlich, und klassische DKP-Leute auch und neue Linke, die mit denen gar nichts mehr zu tun haben wollen, die manchmal auch von der Abneigung gegen die SPD getrieben werden oder gegen die Grünen. Aber die Schwierigkeit, sich da zu einigen, vielleicht will man der ausweichen, wenn man sagt, oh, wir machen vieles, aber vielleicht ist das auch bei der Familie Lafontaine, dass sie sagen, unsere Chancen in der Linken sind inzwischen genauso gut oder schlecht wie außerhalb der Linken und deshalb versuchen wir mal eine Perspektive außerhalb.
Zur linken Sammelbewegung kommen wir vielleicht noch später. Ich wollte mal bei der SPD bleiben. Du kennst die SPD, ja. Wie ist denn die Struktur? Ich meine, es wird jetzt gefeiert, dass irgendwie 20.000, 30.000 neue Mitglieder da sind, meistens sogar anscheinend offenbar junge Leute. Wie ist denn so die Struktur in der Partei? Ist da so die Hälfte unter 50 oder wie ist das?
Entschuldige, dass ich ein Wort gefallen bin. Also, es treten einige ein. Ungefähr 5% sind neue Mitglieder des gegenwärtigen Stands. Aber da sind auch Leute zwischen 40 und 60 dabei, auch ältere. Es sind Leute dabei, die sagen, ich trete ein, um für die GroKo zu stimmen und nicht gegen die GroKo. Insofern hat die Initiative der Jusos schon was gebracht, sie hat eine Mobilisierung gebracht. Die Zahl ist auch jetzt bei 464.743 gelandet, vielleicht jetzt sogar der 44 oder 45, aber ist egal, jedenfalls in diesem Bereich. Das ist ein relativ gutes Ergebnis, aber sie haben immer noch nicht den Stand von früher eingeholt. Gut, das ist eine. Dadurch, dass eine starke Mittelgruppe eintritt, verändert sich ein bisschen das Altersgefüge. Durchschnittsalter der SPD ist zurzeit 60 Jahre und ein Monat. Ja. Und die größte Gruppe, der größte Zuwachs in der Gruppe der über 70-Jährigen gewesen. Ja, die kleinste Gruppe, also zwischen, sagen wir so, in der Altersgruppe 18 bis 25 und über 70, da finden Zuwächse statt. Durch die Neuantritte und durch das Schieben, durch das Älterwerden der Mitglieder und dadurch, dass halt die Mitglieder, die bei der letzten Zählung noch in der 65er-Gruppe waren, jetzt in die 70er-Gruppe reingekommen sind und ähnliche Sachen mehr. Und der Mittelbau nimmt ab. Also im Mittelbau, wo die Aktiven sein könnten, die 40 bis 16-Jährigen, der nimmt ab. Was wir auch wissen ist, dass die Zahl derer, die als Arbeiter sich haben registrieren lassen, inzwischen so bei rund 10% liegt. Das ist vor 10 Jahren, waren das wahrscheinlich noch knapp 10% mehr.
Das ist so eine Arbeiterpartei, oder nicht?
Die SPD ist von ihrem Selbstverständnis, von der Herkunft her eine Arbeiterpartei. Es ist keiner mehr in der SPD, der sagt, dass sie eine Arbeiterpartei ist. Das wäre auch geschummelt. Weil die Linke kann sagen, wir bei uns sind mehr Arbeiter, prozentual gewesen, absolut sind immer noch mehr in der Sozialdemokratie. Und die ist auch deshalb keine Arbeiterpartei mehr, weil der Begriff der Arbeiter bereits aus dem Vokabular der Sozialdemokratie verschwunden ist, dadurch, dass man übergegangen ist zu den Bürgern. Ja. Die SPD ist eine Partei ja, des Volkes, Volkspartei. Das Volk besteht nicht aus Arbeitern. Und wenn er nicht aus Arbeitern besteht, ist die, wenn die, dann muss er andere Sachen machen. Also pflegt man dann zu sagen, nein, bei uns sind die Bürger, Bürgerinnen und Bürger, Männer und Frauen, angestellt, Arbeiter, die Mitte der Arbeitsgesellschaft. Die Mitte der Arbeitsgesellschaft besteht nicht aus handarbeitenden Proletariern. Die besteht aus Fachkräften im Dienstleistungsbereich, in den letzten Jahren zunehmend Dienstleister, die auf relativ niedrigem Niveau existieren, die vielleicht, weil sie die Beiträge nicht zahlen wollen, in die Partei reingehen, die andere Formen von politischer Betätigung für wichtiger erachten, Projektarbeit oder in Bewegung sich engagieren oder eben mal auf diese Demo gehen oder jene oder halt Aktivitäten im Netz entfalten. Und das Gros der Funktionäre, die Mehrzahl der Funktionäre und auch der Abgeordneten stammen nicht mehr aus der Arbeiterklasse. Die soziale Herkunft ist Bürgertum, Unter- und Mittelschicht, mittlere Mittelschicht. Das heißt, in der SPD sind die Sensoren in den, flapsig formuliert, Unterleib der deutschen Gesellschaft gekappt worden. Vor 10 Jahren konnte man noch sagen, dass in der Gruppe derer, die ihre Situation als prekär empfanden, weil sie keine Lebensplanung hatten, weil sie wussten, ich kriege jetzt wieder einen Job oder wie lange behalte ich meinen Job, werde ich bezahlt oder nicht, was passiert meine Situation, die gingen größtenteils nach SPD wählen. Also die größte Gruppe derer da, die ging nach SPD wählen. Aber heute gehen die meistens rechts wählen oder ganz links, links immer weniger, was die Linke beklagt, aber die gehen jetzt eben rechts wählen oder gar nicht mehr, weil sie gesagt haben, wir sind abgehängt. Es gibt Untersuchungen in großen Städten nach den Wohngebieten und je höher die Durchschnittseinkommen, je höher die Bildungsstandard, umso höher die Wahlbeteiligung und umso geringer auch die Berücksichtigung sozialer Schichten und Gruppen, die eben in dem unteren Bereich der deutschen Gesellschaft sind. Und wenn die Partei SPD den Kontakt zu diesen Gruppen verliert, wenn die nicht mehr in die Lage versetzt werden, ihre Interessen einzubringen in den politischen Prozess, weil die Parteien ja eigentlich Organisationen sind, die Interessen von Bürgern aufgreifen, repräsentieren, in den politischen Prozess einbringen und deshalb ja auch Personal wählen, an Wahlen teilnehmen und ähnliches mehr, dann muss man sich fragen, wie wollen sie dann als Arbeiterpartei bezeichnet werden? Gut, also ich meine, es wird vielleicht irgendeiner vom Tisch aufstehen und sagen, ich bin aus einer Arbeiterpartei und dann kriegt er vielleicht einen Hiccup oder so und dann sagt man, du doch schon lange nicht mehr oder so. Also das ist, es gibt sie noch, sie werden die Arbeiter wählen noch, die SPD, das ist unbestreitbar, auch Angestellte, auch mit dem formal gesehen niedrigen oder mittleren Bildungsabschluss. Aber sie ist nicht die Arbeiterpartei, auch von ihrer Auffassung her, wer die Gesellschaft bildet und für wen sie die Politik macht. Und der kleine Mann und die kleine Frau sind keine geeigneten Ersatzfiguren für das, was der SPD da verloren gegangen ist. Auch was vor allen Dingen ihre Stammwählerschaft auszeichnet.
Das ist ein bisschen komisch, weil wir haben ja den größten Niedriglohnsektor in Deutschland. Es gibt immer mehr kleine Leute im Land. Warum macht man denn nicht für die Politik? Oder ist es einfach so, weil man weiß, man hat diese kleinen Leute geschaffen durch die eigene Politik, dass man sich einfach von denen abwendet?
Das Letzte glaube ich nicht. Das Letzte, glaube ich, ist, wenn man sich von denen abwendet, ist das unbewusst. Dann guckt man zurück und sagt, ach Gott, ja, es gibt ja Leute, die fahren 50 Jahre unfallfrei, aber sehen nicht die Unfälle, die hinter sich verursachen. Ne? Und so kann das ja auch vielleicht bei der SPD sein. Die geht immer voran und ach, noch einen Schritt nach vorn und ja Gott, wer bleibt denn da hinter uns zurück? Also das ist ja nicht unbekannt. Das ist ja, die Konservativen in der Union schreien ja ähnlich. Bei denen bezieht sich nicht auf soziale Gruppen, sondern auf ideologische Gruppierungen. Ich denke, das war früher eher eine Folge, dass die SPD gesagt hat, wir sind die Partei des gesellschaftlichen Fortschritts, wir unterstützen damit auch jene, die den Fortschritt vorantreiben, wir sind die Partei derer, die durch den ökonomischen Fortschritt davon profitieren, und zwar nicht die in der Masse davon profitieren. Dazu hat man dann auch die nationalen Instrumente. Das typische, eins der typischen Kennzeichen für die deutsche Sozialdemokratie war ja immer, dass unter ihren Zielen war, auch für bessere Einkünfte zu sorgen. Ja? Also Mitbestimmung und Einkommenspolitik zu machen, das ist auch der, oder besser gesagt, das ist die Verbindung gewesen, die eigentlich die stabile Beziehung zwischen Gewerkschaften und SPD garantierte. Aber wir haben heute keine nationale Finanzpolitik, keine nationale Wirtschaftspolitik, wir haben keine, auf der anderen Seite auch keine internationale Sozialdemokratie, europäische. Klar, wir haben eine Organisation, die so heißt, und wir haben einen Generalsekretär, einen Abgeordneten der SPD aus dem Bundestag, aber wir haben keine abgestimmte sozialdemokratische Politik in den Ländern der Europäischen Union. Und aber um nicht so weit wegzukommen von der Frage, das, was man gesagt hat, was wir machen müssen, das, was dann passiert ist, unter anderem in Großbritannien und Anlehnung daran bei Gerhard Schröder, war halt zu sagen, wir müssen die Sozialdemokratie neu definieren, wenn für uns der Klassenkonflikt irrelevant ist, wenn es darum geht, die Klassen zu versöhnen, wenn daraus geht, den Kapitalismus nicht mehr abzuschaffen, sondern ihn verträglich zu machen, bei auch gewissem Profit halt für die von uns Vertretenen, dann landet man irgendwann dabei zu sagen, sollen die Leute jetzt 60 Zentimeter Bildschirme oder 100 Zentimeter Bildschirme, Flachbildschirme haben? Was ist für den einen oder anderen besser? Und vergisst die ursprünglichen Ziele, vergisst auch, auf die Wirtschaft Einfluss zu nehmen, auf die Verteilung des Reichtums Einfluss zu nehmen oder die Verteilung so zu verschieben, dass bestimmte Gruppen begünstigt werden und die bislang Vertretenen nicht mehr begünstigt werden. Und wenn dann wie, das will ich mal an der Stelle mal erlauben, wenn dann gesagt wird, oh ja, jetzt die Digitalisierung und wir wollen die Leute vor Arbeitslosigkeit schützen, indem wir ihnen jetzt anbieten, eine Weiterbildungsberatung zu machen, ob sie für einen digitalisierten Job geeignet sind, dann frage ich mich doch als möglicher Bedrohter, wenn ich an die Stelle überhaupt komme, den Vertrag wollen die mich verarschen. Ja? Weil der Berufswechsel, das sehen wir ja durch vergangene Aktivitäten aus den letzten 20 Jahren, die Angebote der Arbeitsämter oder Agenturen, eine Jobumschulung, dreimal zum Bürokaufmann, einmal dann vielleicht noch auf einer Insel und zweimal unter widrigen Wetterbedingungen, dass das auch nichts bringt, weil diese nicht nachgefragt werden. Also grob formuliert und etwas schlicht und holzschnittartig, die Sozialdemokratie hat einen Teil ihrer Wurzeln vergessen, hat das, was die Interessen dieser Gruppen sind, spiegelt sich in ihrer Politik nicht wider. Es gibt die Sensoren nicht mehr und die kommen auch nur in Wahlkampfzeiten beispielsweise. Wenn man sich daran erinnert, da draußen gibt es ja ein Wahlvolk, an dem wir denken müssen. Aber wie man dann auftritt, welche Sprache man benutzt, wie man kommuniziert, das führt dann eher dazu, dass Begriffe, die mal positiv besetzt waren wie Reform, von vielen dann so verstanden werden, Reform, ich lege lieber die Hand auf meine Taschen, da wollen sie mir sowieso nur Geld rausziehen. Was habe ich denn davon? Und andere sagen, wenn nicht eine grundsätzliche Umgestaltung stattfindet, mache ich da sowieso nicht mit. Kann man ja nicht glauben, dass was passiert. Und Dritte wiederum sagen, kennen wir alles schon, haben wir alles schon, was soll mich da noch engagieren, mir ist das egal. Ob das nun die CDU macht und die SPD und so sind mehr als die Hälfte aller, die nicht zur Wahl gehen, sagen, das ist sowieso egal, was ich wähle, da ändert sich nicht, da kann ich auch zu Hause bleiben.
Du hast gesagt, Arbeiterpartei nennen die sich selbst nicht mehr, sie nennen sich aber immer noch Linke Volkspartei. Was verstehst du unter links und was versteht die SPD unter links?
Also sie nennen sich die Volkspartei links von der Mitte. Ach so.
Gut, wo ist die Mitte denn? Ne?
Die Mitte ist flüchtig, die muss immer wieder neu besetzt werden. Die Mitte ist das, da ist alles gut. Wenn man Mitte setzt, wenn ich eine Mitte habe, dann habe ich natürlich auch Ränder und die Ränder sind die Extremen.
Ja? Schlecht.
Ja, das ist schlecht. Das wird sofort assoziiert. Dann gibt es in der Umfrageforschung die Möglichkeit, dass Leute sagen, wo ordnest du dich ein? Mehr links, mehr rechts. Und dann sagen die, überlegen die sich, wo sie sich einordnen und sagen, ja, ich mehr links, aber das bleibt ihnen in der Regel überlassen. Nur Links-Rechts-Dimension, so einfach war das gestern. Vielleicht auch erst vorgestern, aber schon heute überhaupt nicht mehr. Wir haben, die alte Links-Rechts-Unterscheidung war eine sozusagen sozioökonomische Achse. Auf der einen Seite starker Staat, der in die Wirtschaft intervenierte, der Sozialpolitik macht, und zwar aktive Sozialpolitik. Und der sich nicht, um das mal deutlich zu machen, wie dann in den Schröderschen Reformen als Leitidee war, zurückzog und sagte, also wir wollen im Vorfeld als vorsorgender Sozialstaat dafür sorgen, dass du gute Chancen hast, auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen. Aber für die Nachsorge bist du dann erstmal selbstverantwortlich. Ja? Und um dir das klar zu machen, kürzen wir auch Arbeitslosengeld, schlagen dich schneller auf Arbeitslosengeld 2 und fordern dich auf, dich zu qualifizieren. Und der Punkt, und auf der anderen Seite, die sogenannten Marktliberalen, der Markt regelt die Politik hat dem Bedürfnis des Marktes zu folgen, gesellschaftliche Verhältnisse regeln sich nicht durch Interventionen des Staates oder durch die Berücksichtigung von allgemeinen Zielen, also irgendein abstrakt formuliertes Gemeinwohl, konkret umgesetzt durch die Mehrheiten im Parlament, sondern der Markt wird das schon regeln. Und wenn du am Markt nicht bestehst, fällst du alles runter und bei denen taucht dann die Sozialpolitik auf, nach dem Motto, was wir bei manchen Konservativen haben. Hilf dir selbst, sonst hilft dir Gott. Und wenn Gott dir nicht hilft, dann gehst du halt zum Sozialamt, wo es die Gutscheine, aber auf welcher Ebene da existiert, mit Menschenwürde und Ähnlichem, hat das dann wenig zu tun, was ja ursprünglich in dem alten, in dem vor 2008er oder vor dem Hartz-IV-Konzept Bildchen Menschenbild der Sozialdemokratie immer noch eine Rolle spielte. Der Mensch da muss in Würde existieren, auch wenn er gezwungen ist, Sozialhilfe anzunehmen. Heute ist links eine Summe von verschiedenen Einstellungen. Es ist zu erklären dadurch, dass wir heute noch eine zweite Konfliktdimension haben in der Gesellschaft. Libertäre Orientierung und autoritäre Orientierung. Libertäre Orientierung soll heißen, dort sind Wertvorstellungen wie Demokratie, Umweltschutz, Geschlechtergerechtigkeit, Toleranz. Und auf der autoritären Ebene hast du Ausländerfeindlichkeit, starken Staat. Und zwar nicht starken Rechtsstaat, den braucht man auch von der linken Seite, sondern einen starken Nationalstaat, Abwehr von Einflüssen von außen. Und wenn es eben geht, keine Fremden und Bewahrung nationaler Identität, kultureller Identität. Und in diesen Ecken werden dann auch sowas wie Leitkultur oder solche oder Heimatkultur und solche Ideen geboren. Nun ist nicht der eine das eine oder das andere und nicht der eine das eine oder das andere, sondern es kommt zu Synthesen. Das heißt, du findest Altlinke, die auch für einen autoritären Staat sind, häufig bei der alten SED und bei den traditionellen alten Linken zu finden, die ja sagt, der Staat muss intervenieren, der muss für meine Sicherheit sorgen.
Kannst du ein Beispiel nennen aus der aktuellen Politik, wer das so verkörpert?
Ein bestimmter dogmatischer, orthodoxer Flügel in der Linken. Und auf der anderen Seite haben wir, der diese sozusagen Marktfreiheit verkörpert, ja, die Partei Christian Lindner, die den Staat eigentlich das Recht absprechen, hier in diese Verhältnisse einzugreifen. Es sei denn, es kommt zur Monopolbildung, die den Wettbewerb behindern. Dann darf er schon, weil Wettbewerb muss ja notwendigerweise sein. Aber damit ist nicht sozusagen ein Menschenbild verknüpft, sondern das halt hier eher so eine Ordnungsvorstellung Markt versus Staat. Während hier auf der anderen Ebene, wenn man parteipolitisch verortet, dann kannst du sagen, du findest in diesem Synthesebereich Sozialstaat und libertäre Orientierung die Grünen, die Linken und an der Schnittlinie eher sozusagen die Sozialdemokratie, aber noch eher auf der linken Seite, das heißt die Tradierten. Und auf der rechten Seite, auch oberhalb, so noch, also noch schon auch aufgrund der Entwicklung, in der Gesellschaft selbst, die CDU nahe dran, FDP und AfD weit außen und hier unten irgendwo AfD und NPD, also strikt staatsorientiert, patriotisch und zwar von einer Art Patriotismus, die notwendigerweise jeden anderen zum Gegner erklären muss, damit man sich besser identifizieren kann und die häufig allerdings auch sozusagen marktorientiert sind, mit der Ausnahme der Ostdeutschen, Rechten in diesem Fall, die eher auf den Staat orientiert sind, sondern der Staat muss bestimmte Leistungen machen. Das ist so, denke ich, Tradition aus der DDR, die weiterschleppen. Ja. Also du findest sie nicht in der reinen Form. Sowas kann man als Modell entwickeln, aber man kann dann durch Befragung feststellen, bei bestimmten Positionen beispielsweise bist du dafür, dass der Staat die Versorgung der Bürger übernimmt oder der Markt, dann sagen die meisten 60%, nee, ich will, dass der Staat das regelt. Die anderen sagen, nee, soll der Markt regeln, sprich die für Versicherungen oder so ein Zeug. Oder eine sagen, bist du dafür, dass wir einen starken Staat haben, der gegebenenfalls die Rechte der Bürger einschränkt? Und die anderen sagen, nee, die Rechte der Bürger, zum Beispiel bei Kriminalitätsbekämpfung, müssen geachtet werden. Dann findest du in diesem Bereich zunehmend welche, die sagen, naja, wir wollen mal dem Staat mehr zubilligen, dass er da was machen kann. Also da finden schon Bewegungen statt, auch in den letzten 10 Jahren, die darauf hindeuten, dass wir eine Entwicklung haben, die mehr und mehr dazu führt, dass die Gesellschaft sozusagen mehr in diesen autoritären Bereich wandert, ohne aber in den marktliberalen Bereich zu wandern. Das heißt, schon ein Staat, der aktiv wird, der sie auch schützt, die Sicherheitsaspekte eine Rolle, aber auch ein Staat, der sozusagen für sie sorgt, der vor bestimmten Sachen nicht nachgibt. Aber wir haben eben auch andererseits welche, die sagen, nee, brauchen wir nicht. Solange das in den Parteien ausgetragen wird, ist nicht schlecht, aber zurzeit, um auf den Ausgangsfrage zurückzukommen, würde ich sagen, das ist in der Union kaum jemand und bei der Sozialdemokratie leider nur noch wenigen bewusst.
Nun verfolgst du Bundespolitik, Politik als solches, politische Ideen schon ein paar Jahrzehnte länger als wir. Haben die waren wir mal beim Marktplatz der linken Ideen. Bietet dieser Marktplatz schon seit Jahrzehnten immer die gleichen Sachen an? Weil ich habe jetzt als Thilo habe das Gefühl, dass auf dem Marktplatz der linken Politik, der linken Ideen, es kaum neue Ideen gibt. Also ich habe das Gefühl, dass klar, links von der SPD gibt es dann die Linkspartei und die Grünen, aber da gibt es ja keine neuen linken Ideen. Also da höre ich dann, wenn dann altlinke Ideen quasi, da kommen Lösungskonzepte, die meisten Diagnosen, wie es was das Problem ist, da kann man ja mitgehen. Da hat ja selbst die AfD manchmal eine richtige Diagnose, aber die Lösungsvorschläge bei der AfD, die kannst du ja dann eh schon vergessen, aber auch bei den Linken, bei den Grünen, das hört sich eher nach Lösungen aus dem 20. Jahrhundert an. Dabei haben wir doch jetzt ganz andere Herausforderungen. Wo bleiben neue linke Ideen? Und das bedingungslose Grundeinkommen, das sind ja keine neuen linken Ideen. Wo sind die neuen linken Ideen?
Also es ist relativ Neues in dem sozusagen Fundus der linken Ideen, ist die Frage Menschenrechte, Bürgerrechte.
Das war früher nicht, oder?
Das war früher nicht so. Nein. Menschenrechte als links, ach, überhaupt nicht. Ja? Ja, im Ernst. Nein. Es gab sowas wie Bürgerrechte. Aber das entsprach einem liberalen Verständnis, dem tradierten politischen Liberalismus, den es nicht mehr gibt.
Ja.
Ja. Das ist aufgetaucht in den Kanon schon seit einigen Jahrzehnten, aber es ist neu, im Kontext neu, weil die alte Linke, und damit kannst du jeden alten Linken ärgern, den du sagst, ihr seid ja nur daran interessiert, dass der Staat interveniert in die Wirtschaft und die Ziele der Wirtschaft bestimmt. Und der Rest interessiert euch gar nicht, ob da also nur ein, ja, Arbeitsverhältnis schon, aber ob da nun Unterdrückung stattfindet von, oder sagt, ihr grenzt euch ab gegenüber anderen Völkern oder so. Auch in der DDR war der Internationalismus weitgehend aufgesetzt, weitgehend, ja. In diesen Kanon gehören Geschlechterrechte, das ist auch neu, gab jetzt früher auch nicht. Feminismus als Bewegung, ja, individuell, nicht so organisiert, dass man sagen konnte, das gehört in den linken Kanon. Ob es heute in den linken Kanon gehört, würde man nur sagen können, wenn es überhaupt mit Menschenrechten zu tun hat. Ausbau der Demokratie gehört auch. Ja, also die Frage, wie bauen wir die parlamentarische Demokratie aus? Wie verschaffen wir dem Parlament mehr Rechte? Wie verschaffen wir dem Volk mehr Rechte durch Volksabstimmung, Volksentscheid und ähnliche Sachen mehr? Das ist peu à peu in diesen Kanon der Linken eingerückt. Aber auf die Gegenwart bezogen zu sagen, okay, was bedeutet eigentlich Digitalisierung für die Linke? Wer beherrscht eigentlich bestimmte Märkte? Mit welchen Instrumenten? Finde ich nichts, ja. Und das ist auch etwas, was man an den Koalitionsvertrag oder an dieses Abkommen anlegen kann. Wenn ich sage, okay, ich nehme hier einzelne Politikfelder raus, dann sage ich, ja, bei dem, die müssen jetzt 0,3% weniger zahlen und die 0,4% mehr kriegen jetzt mehr und da habe ich ein Versprechen für das Jahr 2019 und die dürfen mal das und das machen. Dann frage ich mich aber eigentlich wäre es doch an der Zeit zu sagen, wenn ich sozialdemokratische Politik mache, und ich habe als sozialdemokratische Politik immer bestimmte Werteorientierungen, dann gucke ich doch mal nach, was bedeutet denn Gerechtigkeit in den einzelnen Politikfeldern? Steuerpolitik, Bildungspolitik, Familienpolitik beispielsweise, ja, oder auch Wohnungsbau und solche Sachen. Ja. Oder ich gucke, wenn ich die Herausforderungen der Globalisierung sehe, Veränderung der Arbeitsmärkte, Veränderung Wirtschaftsstrukturen, was bedeutet es eigentlich dann für die heimische Industrie, nationale Industrie? Oder wenn ich sehe, wie verändert sich Sicherheitsarchitektur durch Flüchtlingsbewegung, durchaus durch Kriege, sozusagen in den Randgebieten Europas, finde ich alles nicht. Ja? Und insofern ist heute die Frage manchmal gar nicht so sehr Frage links oder rechts, sondern erst einmal, welches Problem taucht denn auf und welche Möglichkeiten gibt es zu lösen? Und danach, wenn man bei diesen Möglichkeiten sortiert, anfangen zu sagen, was ist für mich da maßgeblich? Will ich eine autoritäre Lösung haben? Indem ich sage, der Staat regelt die Flüchtlingspolitik, wir machen Integration, indem wir allen Leuten eine Heimatkultur überstülpen oder eine Leitkultur überstülpen, die nicht darunter passen, die kommen halt so nach dem Aschelputtelprinzip, ja, ins Kröpfchen. Oder sagen wir, wir haben ein Integrationskonzept, das eine Bringeschuld beinhaltet, wer kommt, sollte die Gesetze und Regeln akzeptieren, nach denen hier gelebt ist, aber sich nicht gefallen lassen müssen, dass ihm Regeln aufgezwungen werden, die beispielsweise gegen sein religiöses Verständnis verstoßen, aber umgekehrt seine Regeln nicht hier Leuten aufzwingen, die sagen, damit bleib mal zu Hause, verschone Frauen und Kinder und uns auch, aber du kannst sie leben, wenn du möchtest. Diese Art von Toleranz ist ja, das bedeutet ja Akzeptanz eigentlich. Ja? Und wir sind in vielen Bereichen erstmal so weit zu sagen, das tolerieren wir, aber wir akzeptieren es eben noch nicht so richtig.
Diese gesellschaftliche Toleranz, das ist ja schön, ne? Also LGBT-Rechte, Gleichstellung Mann und Frau, das ist ja alles schön, aber das geht ja dann nicht gegen dieses, also da sagt sich, pauschal zu sagen, der Kapitalismus, ja klar, warum nicht, stört uns nicht, ist doch gut, nein, und so weiter und so fort.
Wenn man es auch ausnutzen kann, wenn man die Talente, die dahinter sich verbergen, ausnutzen kann, wenn man sagen, okay, ich muss ja, das sind ja Sachen, die ich sowieso nicht reguliere. Ich frage ganz andere Sachen nach. Was kann der? Welche Fähigkeiten hat er? Welche Lücken belegt er? Dann ist das alles andere uninteressant, ja. Also, ob da einer einen Bart trägt und sagt, ja, einer sagt, ey, du, der habe ich Angst, du bist Muslim. Der andere sagt, nimm dir einen Bartschutz, damit du nicht in die Maschine kommst. Also, ja. Das ist eine völlig unterschiedliche Annäherung. Und insofern ist das ist schon richtig. Und deshalb gibt's auch kein Aber und kein Nur, ja. Die Menschen, die kommen, sollen die Möglichkeit haben, sozusagen so zu leben, wie sie sich vorstellen, da einen Teil der Voraussetzungen schaffen und einen Teil der Voraussetzungen aber auch geboten bekommen. Nur das gilt eben für jeden, der hier ist. Ja. Das gilt auch für die Kinder, die hier groß werden, dass man ihnen eine Bildung anbietet, die ihnen sowas wie Chancengleichheit ermöglicht. Und dass man nicht, wie auch wieder in dem Vertrag drin steht, die soziale Herkunft das Entscheidende wird. Ich meine, das kann ich erklären, aber ich muss die Voraussetzungen dafür schaffen. Ja. Also um es mal so zu sagen, jeder braucht bestimmte Güter, man kann die Freiheitsgüter nennen, man kann die Lebensgüter nennen, um sich zu verwirklichen in einer Gesellschaft wie der hiesigen, die ja offiziell viele Möglichkeiten bietet. Aber man kann nicht mit Menschenbildern rankommen, die sagen, das erlauben wir dir nicht, das erlauben wir dir nicht. Und das geht manche. Und manches kann man dann nach links, rechts einsortieren. Aber manches kann man dann einfach sagen, das hat mit links und rechts überhaupt nichts mehr zu tun. Ja.
Haben unsere linken Parteien in Deutschland Angst vor Demokratie, Basisdemokratie? Ich gucke da jetzt speziell mal auf die SPD und die Linken. Bei der SPD, da gibt es jetzt natürlich einen Mitgliederentscheid wegen den GroKo-Sachen, aber ansonsten, es gab keinen Mitgliederentscheid, keine Basis, keine Urwahl in Sachen Spitzenkandidaten, Programm als solches. Also ich denke ja jetzt an Labour, die machen das. Jetzt ein Sondierungspapier gab es auch keinen. Also es wird quasi friss oder stirb jetzt zum Schluss hingelegt. Die Parteivorsitzende, die neue, wird jetzt mal wieder durch den Alten bestimmt oder beziehungsweise vorgeschlagen und dann auch wieder friss oder stirb. Da gibt es auch wieder keine innerparteiliche Konkurrenz, keinen Ideenwettkampf, wo man natürlich nach Amerika guckt zum Beispiel. Da gibt's Vorwahlen, da gibt's monatelange Diskussionsrunden und so weiter. Da ist Wettbewerb, Ideenwettbewerb da. Ob man den Ausgang gut oder schlecht findet, ist das andere. Bei den Linken gibt es auch nicht. Sarah Wagenknecht, Bartsch wurden durch einen Parteivorstandsbeschluss bestimmt.
Nein, durch Fraktionen.
Ja, oder Fraktionen.
Da gab's also auch außerhalb der Partei, wenn man so will. Ja.
Da gab es auch kein Basis. Also ich weiß gar nicht, wann die Linkspartei zuletzt mal einen Mitgliederentscheid gemacht hat. Was ist mit den linken Parteien los? Haben die Angst vor Basisdemokraten?
Also dogmatische Linke sind autoritär organisierte Parteien. Die haben innerparteilich, machen die keine Entscheidungsprozesse, von denen man sagen kann, dass es Mitgliederentscheide sind. Es kann ja was passieren, was sie nicht geplant haben. Ja.
Ja.
Sozialdemokratie versteht sich als Mitgliederpartei. Das bedeutet, du gewährst den Mitgliedern Möglichkeiten, am Entscheidungsprozessen teilzunehmen. Das kannst du auf der lokalen Ebene machen, in den Abteilungen oder Ortsvereinen, auf der Landes- oder Unterbezirksebene oder auch auf der Bundesebene. Auf der Bundesebene ist, wie gesagt, das passiert bei dem Koalitionsabkommen 2013. Es ist nicht passiert, obwohl es der Artikel 13 Organisationsstatut sagt, bei der Auswahl des Kanzlerkandidaten.
Oder würde ich habe Per Steinbrück gefragt damals, er meinte so, es gab keine Konkurrenz und hätte es einen anderen gegeben, wäre ich nicht angetreten. Das hätte wahrscheinlich Martin Schulz jetzt auch gesagt. Ja, also ich wäre jetzt nicht gegen Sigmar angetreten.
Das hat ja auch Scholz auch gesagt. Scholz und Schulz haben beide gesagt, solange Gabriel sich nicht erklärt, dass er nicht will, treten wir auch nicht an.
Warum machen die das nicht?
Gabriel hatte in seiner Zeit gesagt, ja, da kenne ich die Nahles und den Scholz und die Schulz, die können das alle machen. Und die Nahles war die Einzige, die klug war, um zu schweigen. Die beiden haben gesagt, ja, solange der nicht macht, mache ich es nicht. Und damit haben sie aber nur gesagt, mach's ja nicht mehr, mache ich es. Dann ist die Frage, wie der Auswahlprozess ist. Und wenn das nun über ein Stern-Interview läuft, dass der Gabriel sagt, der Schulz werden, na ja gut, ich würde mal sagen, der Schulz ist da in eine Falle getappt. Wenn er sich ein bisschen angeguckt hätte, wie Kandidaten gekürt werden, was die Kandidaten tun, wenn sie kommen, dann kann man sich nicht damit zufrieden geben, auf Schild gehoben zu werden, 100% Vorsitzende Wahl zu kriegen, die Partei zu sehen wie Dornröschen, wird wach geküsst, strahlt, mächtig, bis sie zum nächsten Spiegel kommen, sagt, dann wird er auch während meines Schlafs, bin ich ja älter geworden, ja, und gar nicht mehr so attraktiv. Und wenn er dann feststellen muss, der Apparat, ja, den kennt er nicht. Partei kennt er eigentlich auch nicht, weil er immer extern war. Zwar war er schon lange im Präsidium seit 99, gehört auch mal diesem jeden Flügel an. Gar nicht so gewerkschaftsfreundlich, wie manches klang damals. Aber was kannte er von der Innenpolitik der Deutschen? Nicht? Das wurde seinerzeit auch von mir immer als Vorteil begriffen. Mensch, der steckt in keinen drin, der ist nicht belastet. Bloß langsam kam es raus. Das ist ja eher ein Nachteil, wenn er nicht weiß, was mit wem und wie weit beispielsweise die Verquickungen schon sind. Und das auf der lokalen Ebene. Die SPD und CDU-Leute sich einen Dreck drum scheren, was oben an Differenzen sind, weil da kooperiert wird. Es gilt ja auch, Ämter zu besetzen und sozusagen Mittel zu verteilen und da ein Projekt und dann kriegst du das und dann nehme ich das oder so, wenn die entsprechenden Mehrheiten fehlen. Man kann sagen, es, also jetzt von allen formalen Sachen, es dauert lange und kostet Geld. In der SPD ist 2016 programmatisch relativ intensiv diskutiert worden. Es gab Workshops, Werkstätten, 6 Arbeitsgruppen, von denen ist aber nichts reingegangen ins Wahlprogramm. Nur in einzelne Sachen. Andrea Nahles hat ein bisschen davon profitiert.
Warum haben Sie es denn gemacht? Damit Sie sagen können, Sie haben was gemacht.
Weil der Auftrag bestand, sozusagen mit einem Programm in den Wahlkampf 2017 zu ziehen. Und der Gabriel hatte das auch organisiert. Das muss man ihm schon lassen. Das hat er organisiert. Aber die Konsequenz, dass er sagt, ich bin als Vorsitzender befugt, quasi auch informell Zugriff auf den Kandidatenposten zu haben oder jemand zu sagen, mach es mal. Ja? Warum macht er das nicht? Hat er sich nicht getraut, mal verlieren zu lernen, besser verlieren zu lernen, beim nächsten Mal zu siegen? Man kann sich nicht auf Willy Brandt berufen und dann sagen, aber da, zweimal verlieren wie der, das will ich ja nicht. Und das dritte Mal dann auch nur Zweiter werden, aber dann so klug sein, die FDP anzurufen und sagen, pass mal auf, alter Scheel, wir machen was. Konnte er sich nicht vorstellen. Kann ich mir vorstellen, dass er sich das nicht vorstellen konnte. Und wenn dann, vorausgesetzt wird eine Kür, es muss ja dann mehrere Kandidaten geben. Wir hatten das ja schon mal. Es gab mal 94. Wer wird denn Kanzlerkandidat? Scharping, Wiczorek Zeul, Schröder. Das Verfahren ist ausgegangen zugunsten von Scharping. Es gab 2 Landesverbände, die für Schröder gestimmt haben. Ich glaube, der eine war der Niedersachsen, der andere war der Berliner. Wiczorek Zeul hat keine Mehrheiten gekriegt. Aber beim zweiten Durchgang, wenn die Wiczorek Zeul Stimmen zu Schröder gegangen wären, hätte der damals schon 94, glaube ich, den Zuschlag bekommen. Das ist aber gesteuerte Sachen gewesen. Das ist damals gemacht worden, um Schröder zu verhindern. Und wenn heute kein Mitgliederentscheid gemacht wird, obwohl Gabriel das immer erwähnt hat, es könnten ja gegebenenfalls auch die Mitglieder nach 13 entscheiden, dann hieß das immer, Leute auffordern. Aber wenn sich Leute hinstellen und sagen, ich wäre bereit, das zu machen, geht sofort los, mediale Aufmerksamkeit auf die Personen. Wer hält zu dem? Wer distanziert sich? Trotzdem, das ist alles keine Gründe, um das nicht zu machen. Natürlich nicht. Ja.
Da kann man nur sagen, die Linke macht es ja auch nicht. Warum ist da zu viele autoritäre Politiker noch in beiden Parteien?
Also,
die Angst davor haben, dass was Falsches rauskommen könnte.
Aber es kommt ja immerhin etwas raus aus der Partei. Trotzdem ist das keine Antwort auf die Frage. Ja, die autoritären Orientierungen existieren, aber es ist eher eine Abneigung gegen autoritäre Orientierung. In der Linken sind die Landesverbände sehr eifersüchtig auf ihre Autonomie bedacht. In der SPD die Unterbezirke und Landesverbände auch. Manchmal die Landesverbände sogar gegen die Unterbezirke. Die Versuche, zentralistische Strukturen durchzusetzen, sind in der Linken gescheitert, sind auch in der SPD gescheitert, haben sich jedenfalls nicht so durchsetzen können. Als Müntefering beispielsweise umherzog und die Abgeordneten, die nicht für den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr stimmen wollte, sagte, wir sorgen dafür, dass du nicht wieder aufgestellt wirst, hat er eindeutig in die Kompetenz der Kreise eingegriffen. Oder der dafür Befugten. Bei der Linken hat Gysi als Fraktionsvorsitzender dafür gesorgt, dass bestimmte Personalentscheidungen getroffen worden sind, für die er gar nicht befugt war. Und die ja von dir schon erwähnte Nominierung von Bartsch und Wagenknecht, ja, in der Fraktion, nicht der Partei. Die Fraktion betrachtet die Partei als ihren Dienstleister. Die Partei sagt, nee, die Fraktion ist der Dienstleister, die setzt ja unsere Politik um. Da sagt die Fraktion, was ist denn eure Politik? Ja, macht mal euer Programm und das Programm ist dann Leitlinie, das taucht im Wahlprogramm auf, aber sonst sehen wir mal zu, dass wir hier das tun, was im Bundestag ist. Und so findest du denn eben, dass die Linke sehr gute oder Abgeordnete der Linken gute Stellungnahmen abgeben zu bestimmten politischen Punkten, sehr interessierende und interessante Anfragen stellen. Aber dann suchst du, was ist ein Gesamtkonzept? Wie stellt sich denn die Linke dar? Und du siehst es alles in Anführungsstrichen Hobbypolitiker, obwohl es Professionals sind. Und wenn dann manche verschwinden, dann sagst du, oh Gott, wer soll das nachführen? Das siehst du gar nicht. Aber du siehst dann eben auch eine Partei, die grundsätzlich gespalten ist in die eine Frage, die sagt, sind wir eigentlich immer noch Systemopposition und wollen wir das sein? Und die anderen sagen, nee, etwas einfach, wir wollen lieber Reformalternative sein, deshalb können wir uns die Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratie gut vorstellen und das wollen wir dann auch machen. Ja. Also die Forderung Volksabstimmung ist von der Linken immer so lange erhoben worden, als sie wusste, sie ist politisch zu schwach im System, um Forderungen durchsetzen zu können, trifft man bei der AfD auch. Aber sobald Volksabstimmung zum Risiko wird für die Partei, wird die Forderung nicht mehr erhoben. Und das gilt auch eben für interne Verhältnisse.
Du hast gerade schon gesteuert gesagt. Ich glaube, 10 Minuten haben wir noch. Ne?
Ja.
Ich wollte noch mal zu Corbyn kommen, aber nochmal mit dem gesteuert. Wir sitzen hier am Donnerstag. Am Sonntag wird das jetzt ausgestrahlt. Gestern wurde die GroKo der Vertrag präsentiert. Abends habe ich Nachrichten geguckt. Und anstatt quasi erstmal den Zuschauer, dem 60-jährigen, durchschnittlich 60-jährigen Zuschauer zu sagen, okay, es gibt einen GroKo-Vertrag, da steht das und das drinne, wurde jeweils im Heute-Journal, in den Tagesthemen das auch gleich mal kommentiert und auch nicht so zurückhaltend oder sowohl als auch oder vielleicht auch mal kritisch, sondern beide Kommentare waren so, das ist super, es gibt gar keinen Grund mehr für irgendwen da dagegen zu sein, die Jusos haben doch einen Schuss, es ist so alles sachgrundlos, wie man dagegen sein kann. Habe ich da jetzt einfach nur ein doofes Bauchgefühl oder kommt mir das so vor, als ob auch die Medien das lenken wollen und im Hinterkopf haben? Naja, also die meisten SPDler sind ja alt, das heißt, die gucken uns auch zu und wenn wir denen sagen, Gero, als altes SPD-Mitglied, da steht was Gutes drin, brauchst dich nicht mit beschäftigen, glaub uns mal, es ist super. Welchen Teil an dieser gesteuerten Demokratie haben die Medien?
Also Medien berichten nicht gerne über Programme. Programme sind langweilig. Es sei denn, es gibt Punkte in den Programmen, die zu Widerspruch auffordern, die dann auch, von denen man auch sagen kann, das können wir mal diskutieren. Also beispielsweise, wenn ein Teil der Bürger sind, ach, die SPD-Mitglieder dürfen nicht abstimmen, werden andere sagen, das geht euch einen Dreck an, das ist eine Parteiangelegenheit. Die Logik führt dazu, dass Medien gerne über Personen berichten und die Personen darstellen als die, die verantwortlich sind für die Programme. Die Wahrnehmung der Person soll also der Zuschauer und dem Zuschauer die Möglichkeit geben, aus dessen Auftreten, aus dessen Aussagen Rückschlüsse auf die politische Position und damit auch aufs Programm zu schließen. Diese Auffassung, dass die Personen wichtiger werden als die Inhalte, findet auch Widerhall bei den Parteistrategen und bei den Beratern, die der politischen Führung der Parteien einreden, das sei so. Und deshalb müsse man die Wahlkämpfe stärker auf die Personen ausrichten, als auf die Parteiprogramme oder auf die Kompetenzen einer Partei, wobei die Kompetenzen, also die zugemuteten oder zugesprochenen Fähigkeiten damit gemeint sind, nicht die tatsächlich nachgewiesenen. Und weil das so ist und die dann auch anfangen, die Kampagne so zu machen, glauben viele im Wahlvolk, das sei auch tatsächlich so, dass die Person wichtiger sei. Hier kann man dann allerdings unterscheiden und feststellen, für die Union ist in den letzten Wahlkämpfen die Person Merkel immer wichtiger geworden. Bei den letzten Wahlen haben mehr Leute CDU gewählt, weil sie Merkel wählen wollten, als dass sie die Programme oder Kompetenzen der Union gewählt haben. Bei der SPD spielt der Kandidat so im 20%-Bereich eine Rolle und weitere 18-20%, das sind die wählen immer dieselbe Partei, das haben die schon getan, das würden wir wahrscheinlich noch tun, aus dem Grab heraus. Der Rest interessiert sich für das, was die Partei leistet. Diese Orientierung auf Personen, auf Personalgeschichten, weil es auch besser zu berichten ist, führt dazu, dass die Glaubwürdigkeit größer wird. Also wenn jetzt durch die schlechten Umfrageergebnisse, durch das Verhalten von Martin Schulz, durch die widerspenstige Art und Weise, die manche SPD-Mitglieder an den Tag legen, aber auch vielleicht durch die Art und Weise der Ansprache seitens der CSU, die ja von naja, sagen wir mal, abfällig bis zuvorkommen reichte. Da sagen die, das ist interessant, da stellen wir mal in den Mittelpunkt. Und dann entwickelt sich so ein Trend. Und der Trend führt dazu, wenn viele beispielsweise sagen, der Scholz ist ein Idiot. Erst sagt er, er will Kanzler werden. Das wird er noch nicht. Dann sagt er noch ohne Not, er will nicht in die Regierung Merkel eintreten. Und nun will er in die Regierung Merkel eintreten. Der ist so unglaubwürdig. Ja, wenn man die moralische Ebene verfolgt, ist es unglaubwürdig zu sagen, ich mache das nicht mehr. Wenn man aber die Argumentation der SPD verfolgt, die gesagt hat, na ja, nun ist ja Maika gescheitert, jetzt ist die Lage ganz anders, nun müssen wir doch über eine Regierung reden. Was ist denn anders gewesen? Sie haben weiter 20,5% gehabt. Sie haben weiter erklärt nach der Wahl, sie wollten nicht in die Regierung. Die Rahmenbedingungen haben sich geändert und der Präsident Steinmeier ist aufgetaucht und gesagt, staatspolitische Pflicht. Und damit hat er natürlich die in der Partei ermuntert, die die Partei nur als ein Instrument des Staates, als Dienstleister für den Staat betrachten. Und die ausgeschlossen, die die Partei als ihre Organisation betrachten, die deren Ziele und Interessen durchsetzen sollen und die dann eben registriert haben, dass es in den letzten 4, 8, 12 Jahren nicht mehr passiert ist, ja, oder nicht in ausreichendem Maße. Und dann spitzt sich das immer mehr zu und dann werden die Zahlen nach vorne getragen, so viel in der Umfrage und so viel abgenommen und der hat nur 17 und der hat 14, der hat 19%, ohne zu wissen, wie diese Zahlen eigentlich zustande kommen und dass man da immer gehörig misstrauisch sein sollte. Und die dann ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen oder sagen, ja, Kreise der SPD sind jetzt dafür, dass der Scholz zurücktritt. Kreise der SPD, da höre ich einen ehemaligen Minister und dann höre ich eine ehemalige Ehefrau eines Bundeskanzlers und dann gibt's noch ein paar Stimmen aus dem Unterholz und die anderen halten sich vornehm zurück. Und wenn man dann jemand fragt aus den Urban Zirkeln, die sagen, ja, das stimmt schon, das ist Unmut, aber keiner traut sich was zu sagen, ja. Gott. Und das ist ja interessant. Wenn dann die Medien sagen, dann übernehmen wir die Stelle dessen, der da offen auf einmal über Verhältnisse redet, die vielleicht noch nicht so offen sind, aber man kann sie antreiben. Kurz und knapp gesagt.
Aber es stört dich nicht, wenn ARD und ZDF einhellig sagen, wie toll der GroKo-Vertrag ist und da quasi den SPD-Mitgliedern noch nicht, also das, die kommentieren das nicht, das ist ein Appell an die Menschen dazu zu stimmen.
Das sind 19 Kapitel mit 56 Unterabschnitten auf 177 ohne Titelblatt, mit Titelblatt 178 Seiten.
Das lesen die wenigsten.
Die Genossen oder Genossen werden sagen, ich kicke mal im Inhaltsverzeichnis, ach, da steht was über Senioren, da lese ich mal nach. Oder da steht was über Bildung, dann lese ich mal danach. Der Rest interessiert die nicht.
Ja.
Ja. Jemand, der um 12.15 Uhr wurde der Entwurf rausgegeben, der mir um 13 Uhr erzählen will, dass er es alles schon gelesen hat, dem kann ich sagen, okay, du hast vielleicht dasselbe gemacht wie ich, du hast ein paar Wörter durchgejagt durch die Suchmaschine und hast gefunden, dass über Sicherheit und Frieden viel steht, aber Ungleichheit nur zweimal was und dass sich ausschließlich auf Europa bezieht, aber nicht auf Deutschland bezieht, obwohl es ja auch notwendig wäre, dann kann ich vielleicht ein paar abfällige Bemerkungen darüber machen, ja? Aber ich kann noch keinen Gesamtkommentar absehen. Und wenn ich mir die Parteien angucke und sage, die sind sowieso so eng beieinander, dass sie sich bemühen, nun die Hoheit über die Definition zu kriegen, was damit gemeint ist und wer gewonnen hat und so ein Zeug, dann ist das wirklich mutig, sowas zu machen. Aber es gibt auch einen bestimmten Frust. Und der Frust heißt, jetzt hat die Merkel uns schon die erste Regierung versaut. Und wenn jetzt die sozialdemokratischen Mitglieder die zweite auch noch versauen, dann haben wir immer dieselbe Headline, immer dieselbe Nachricht vorne. Uns kotzt das so an, wir wollen, dass es ein Ende ist. Und so entsteht eine Art, nach meiner Auffassung, Stream in dieser Kommentierung, der darauf hinausläuft, dem Mitglied zu sagen, pass mal auf, stimm mal zu, wenn du dich enthältst, gefährdest du die Stabilität Deutschlands, wir kriegen keine stabile Regierung und morgen steht dann, naja, früher hätte ich gesagt, der Russe vor der Tür, nun, der steht schon lange nicht mehr vor der Tür, aber irgendjemand, das Chaos, vielleicht das Chaos.
Ich meine, du hast gerade Steinmeier erwähnt, wie er die SPD-Kräfte da ermuntert hat mit Staatstragen und so weiter. Ich glaube, die gleichen Kräfte, die sind halt nicht in der SPD Mitglied, aber die gibt's auch bei den Öffis, ARD, ZDF, die genau, also mehrheitlich so denken.
Ja, mit Sicherheit. Ja, natürlich. Und ohne damit sowas, das hat damit nichts zu tun, dass ARD und ZDF ist, das ist so, ja. Und es gibt auch Leute, die gucken sich Kommentatoren an und sagen, Reporter, wie fragen die eigentlich? Ey, und dann macht der eine Bemerkung, die ist Merkel-kritisch oder regierungskritisch. Dann gibt's eine Gegenfrage, die lässt mich eher vermuten, will er den jetzt korrigieren? Will er ihm nicht diese Meinung zulassen? Und das halte ich für sehr bedenklich. Aber ich weiß ja, ob das bei Bewerbungsgesprächen Voraussetzung ist, um so einen Job zu kriegen. Ich auch nicht.
Es geht auch anders. Zeigen wir ja, glaube ich.
Ja.
Ganz letzter Punkt, wir haben noch 5 Minuten. Corbyn und die Labour-Partei in England. Ist das eine, ein Zukunftsmodell? Ist das vielleicht ein Auslaufmodell? Wie schätzt du da die Entwicklung ein? Und könnte das was sein, wovon die Linken und die SPD vielleicht was lernen könnten? Versuchen die auch gerade was schon zu lernen?
Lassen wir mal die Rahmenbedingungen beiseite. Wahlrecht ist eine Rahmenbedingung. Wir haben Mehrheitswahlrecht in einer Wahlkreisen. Pardon. Partei beiseite, aus drei Flügeln, Gewerkschaften, die Fraktion und dann die normalen Mitglieder. Und Corbyn ist in der Mitgliederfraktion stark und hat da auch mobilisiert. Und das sind mal die dritte Rahmenbedingung beiseite, die Entwicklung des englischen Kapitalismus und der englischen Verhältnisse, ohne Brexit, das solche Sachen mehr. Dann halte ich die Möglichkeit, die Corbynschen Mechanismen der Mobilisierung hier zu übernehmen oder auch die von Bernie Sanders nicht für ausgeschlossen, aber nicht für so erfolgreich. Jetzt gebe ich erstmal zu, dass ich in manchen Sachen nicht so viel weiß, wie ich glaubte oder behaupte zu wissen. Es fängt an, glaube ich, bei politischer Bildung, bei der Bereitschaft, sich in Parteien zu engagieren, wenn auch die gegenwärtige Kampagne da sagt, das ist vielleicht eine Möglichkeit. Auch bei der Frage, welche Rolle spielt denn eigentlich, wie werden wir konfrontiert mit den Ergebnissen einer Wirtschaftsordnung, die sehr viel schärfer auf Klassengegensätze und Ungleichheit setzt in England, als bei uns der Fall ist, noch der Fall ist. Das heißt, die gegenwärtigen Verhältnisse erachte ich nicht für ausreichend, um hier schon so eine Mobilisierung zu erzeugen. Völlig ungeachtet, wenn man sieht in Frankreich, die sozialistische Bewegung bricht zusammen. Da taucht zwar dann irgendeine Leuchtfigur auf, aber wenn die anfängt, sich zu entblättern, stellen wir fest, na gut, das ist ein Sozialliberaler, aber eher an der Ökonomie interessierter und kein Sozialdemokrat in dem Sinne, dass er sagt, ja, wir müssen sozusagen Mitbestimmung ermöglichen, mehr Kritik an der Wirtschaftsordnung möglich machen und da Veränderungen herbeiführen. Also man kann von Corbyn schwärmen, aber ihn auf die deutschen Verhältnisse zu übertragen, halte ich für relativ problematisch. Es muss aber dazu führen, dass die Parteien, insbesondere die linke Parteien, sich fragen und nicht die eine die andere fragt, ob sie es macht, ob das Instrumentarium an Mobilisierung, das sie ausnutzen, ausreicht, um die Mobilisierung zu erreichen, die sie eigentlich haben wollen. Sprich, dass sie sagen, es entstehen Bewegungen außerhalb der Parteien, denn in England ist das stark an Labour gebunden. Es könnten ja auch Bewegungen außerhalb Parteien entstehen. Dann guckt man auf Frankreich und sagt, ja, der Mélenchon da mit seiner Bewegung zur Präsidentschaftswahl, wo er trotzkistische und andere Gruppen zusammengeschmissen hat, warum nicht hier? Gut, ich bin jetzt mal unhöflich gegenüber den Trotzkisten und sage, die passen ja meist in eine Telefonzelle, aber die Telefonzellen haben ja inzwischen keine Wände mehr, sodass eine Rundumversammlung wäre um die Säule. Vielleicht ein Taxi, Großraumtaxi. Ja. Oder sie sind bei der Linken. Das reicht nicht aus, was da sich als international gemacht. Oder bei der Frage, welcher ideologischen Figur folgen die dann? Was haben die für ein theoretisches Konzept? Die letzten Papiere der Sozialdemokratie, die ich gelesen habe, bieten kaum Möglichkeiten dazu. Da geht es um Fragen, wie man in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen existieren kann, Bedürfnisse befriedigt, Möglichkeiten hat, sich zu bilden, weiterzubilden oder eben auch, politisch aktiv zu sein, auf welche Ziele hin. Aber das ist eher diffus. Ja? Und insofern ist die Zeit bei uns nicht reif. Vielleicht ist sie von den Bedingungen her bald reif, aber das politische Angebot, das sehe ich nicht. Oder jemand, der das anbietet, das sehe ich nicht. Ich sehe auch keine Partei darin und ich sehe auch das Angebot, was da läuft. Lass uns doch mal eine Sammlungsbewegung links machen. Sehe ich nicht. Die Sozialdemokratie behauptet in bestimmter Weise, Sammlungsbewegung zu sein. Ist sie auch. Die Linke behaupten es auch. Aber Bewegungen sind keine Parteien. Bewegungen orientieren sich auf ein Ziel hin, Parteien auf mehrere. Und insofern denke ich mir, ist das keine Richtung, die hier Erfolg Aussichten hat.
Ich will das aber nicht so traurig enden. Das wäre ein trauriges Schlusswort. Gib uns doch mal Hoffnung.
Also in Sachen SPD und Linke.
Ich bin in politischen Verhältnissen sozialisiert worden, die mich veranlassen zu sagen, jetzt bin ich mal ein bisschen dogmatisch, historische Methode angewendet heißt, ich gucke auf die Entwicklung der Bundesrepublik zurück und sage, bestimmten Zeitpunkt hätte es die Möglichkeit gegeben, auch zum Beispiel 1990, eine Diskussion über neue Verfassung, da hätte man verschiedene Sachen machen können, ist aber gekippt worden. oder im Zusammenhang ja mit Parteientwicklung, als Aufbruch aus der SPD mit mehr SG und Linke, was ist da gleich wieder eingefangen worden aus persönlichen Interessen von Akteuren. Wer Lafontaine einlädt, weiß, dass er sich dann nicht mehr so weit entfalten kann. Das müsste er zumindest wissen. Insofern bin ich befangen, ja. Möglicherweise ist es auch ein Mangel an Fantasie.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Wo ist die Hoffnung? Aber es gibt ja, die Hoffnung liegt immer in der nächsten Generation, in den nächsten Generationen. Dass die sagen, deinen Blick, Alter, auf die Politik, den muss ich nicht haben. Ich bin anders sozialisiert. Ich kenne zwar nur Merkel vielleicht oder auch noch Kohl und Merkel oder sonst was. Aber es muss doch was anderes geben aus lauter Verzweiflung. Muss es doch auch eine andere Möglichkeit geben. Es muss auch andere Leute geben. Es muss auch andere Ideen geben. Ja. Und das kann man ja denen auch, das kann man ja auch sagen. Es kommt eigentlich nicht darauf an, alt oder jung zu sein. Das Schmähen des Alters lässt ja manche Jungen auch dann sagen, na, ich bin ja noch jünger, als ich tatsächlich bin. Es gibt Junge, die sind schon so alt, da kann einem Angst davor werden. Aber denke ich trotzdem, nein, die anderen, die ja dann mit den Parteien leben müssen, mit den künftigen Parteien, die mit der künftigen Gesellschaft leben müssen, die sich darüber Vorstellungen machen müssen. Und das ist die Herausforderung auch für die Sozialdemokratie. Wenn die Sozialdemokratie kein Angebot hat zu sagen, wie packen wir die Herausforderungen der Globalisierung für die nächsten Jahrzehnte? Was passiert auf diesem Bereich, diesem Bereich, diesem Bereich? Und dazu eine Diskussion anzetteln. Diskussionen, die bei uns nicht stattfinden, nicht mal in kleinen elitären Zirkeln. Wenn sie das nicht schafft, ja, dann hat sie auch den Anspruch verloren, sowas wie Avantgarde zu sein, ja, wieder die Fortschrittspartei zu werden. Wenn Frau Nahles sagt, ich finde das Große im Kleinen, ja, dann sollte sie auch mal das Kleine summieren und sagen, kommt da noch was Großes raus. Aber wenn sie dann nur feststellt, es kommt nichts Großes raus, ja, dann ist sie vielleicht zu alt, Teil des Problems, vielleicht aber auch ein Teil der Lösung. Oder sie soll sagen, na gut, lass es mal die anderen machen.
Schönes Schlusswort. Danke, Georg.
Tilo, gerne. Ciao. Ciao.